Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Kapitel 3. Kohlhaas befand sich um diese Zeit gerade in Brandenburg, wo der Stadthauptmann Heinrich von Geusau, unter dessen Regierungsbezirk Kohlhaasenbrück gehörte, eben beschäftigt war, aus einem beträchtlichen Fonds, der der Stadt zugefallen war, mehrere wohltätige Anstalten für Kranke und Arme einzurichten. Besonders war er bemüht, einen mineralischen Quell, der auf einem Dorf in der Gegend sprang und von dessen Heilkräften man sich mehr als die Zukunft nachher bewährte, versprach, für den Gebrauch der Presshaften einzurichten. Und da Kohlhaas ihm wegen manchen Verkehrs, in dem er zur Zeit seines Aufenthalts am Hofe mit demselben gestanden hatte, bekannt war, so erlaubte er Hersen, dem Großknecht, dem ein Schwert beim Atemholen über der Brust seit jenem schlimmen Tage auf der Tronkenburg zurückgeblieben war, die Wirkung der kleinen, mit Dach und Einfassung versehenen Heilquelle zu versuchen. Es traf sich, dass der Stadthauptmann eben am Rande des Kessels, in welchen Kohlhaas den Herse gelegt hatte, gegenwärtig war, um einige Anordnungen zu treffen, als jener durch einen Boten, den ihm seine Frau nachschickte, den niederschlagenen Brief seines Rechtsgehülfen aus Dresden empfing. Der Stadthauptmann, der während er mit dem Arzte sprach, bemerkte, dass Kohlhaas eine Träne auf den Brief, den er bekommen und eröffnet hatte, fallen ließ, näherte sich ihm auf eine freundliche und herzliche Weise und fragte ihn, was für ein Unfall ihn betroffen. Und da der Rosshändler ihm, ohne ihm zu antworten, den Brief überreichte, so klopfte ihm dieser würdige Mann, dem die abscheuliche Ungerechtigkeit, die man auf der Tronkenburg an ihm verübt hatte und an deren Folge Herse eben, vielleicht auf die Lebenszeit krank da niederlag, bekannt war, auf die Schulter und sagte ihm, er solle nicht mutlos sein, er werde ihm zu seiner Genugtuung verhelfen. Am Abend, da sich der Roßkamm seinem Befehl gemäß zu ihm aufs Schloss begeben hatte, sagte er ihm, dass er nur eine Supplik mit einer kurzen Darstellung des Vorfalls an den Kurfürsten von Brandenburg aufsetzen, den Brief des Advokaten beilegen und wegen der Gewalttätigkeit, die man sich auf sächsischem Gebiet gegen ihn erlaubt, den landesherrlichen Schutz aufrufen möchte. Er versprach ihm, die Bittschrift unter einem anderen Paket, das schon bereit liege, in die Hände des Kurfürsten zu bringen, der seinethalb unfehlbar, wenn es die Verhältnisse zuließen, bei dem Kurfürsten von Sachsen einkommen würde. Und mehr als eines solchen Schrittes bedürfe es nicht, um ihm bei dem Tribunal in Dresden den Künsten des Junkers und seines Anhanges zum Trotz Gerechtigkeit zu verschaffen. Kohlhaas, lebhafter Freud, dankte dem Stadthauptmann für diesen neuen Beweis seiner Gewogenheit aufs Herzlichste, sagte, es tue ihm nur leid, dass er nicht ohne irgend Schritte in Dresden zu tun seine Sache gleich in Berlin anhängig gemacht habe, und nachdem er in der Schreiberei des Stadtgerichts die Beschwerde ganz den Forderungen gemäß verfasst und dem Stadthauptmann übergeben hatte, kehrte er, beruhigter über den Ausgang seiner Geschichte als je, nach Kohlhaasenbrück zurück. Er hatte aber schon in wenig Wochen den Kummer, durch einen Gerichtsherrn, der in Geschäften des Stadthauptmanns nach Potsdam ging, zu erfahren, dass Herr Kurfürst die Supplik seinem Kanzler, dem Grafen Kallheim, übergeben habe und dass dieser nicht unmittelbar, wie es zweckmäßig schien, bei dem Hofe zu Dresden um Untersuchung und Bestrafung der Gewalttat, sondern um vorläufige nähere Information bei dem Junker von Tronka angekommen sei. Der Gerichtsherr, der vor Kohlhaasens Wohnung im Wagen haltend den Auftrag zu haben schien, dem Rosshändler diese Eröffnung zu machen, konnte ihm auf die betroffene Frage, warum man also verfahren, keine befriedigende Auskunft geben. Er fügte nur noch hinzu, der Stadthauptmann ließ ihm sagen, er möchte sich in Geduld fassen, schien bedrängt, seine Reise fortzusetzen, und erst am Schluss der kurzen Unterredung erriet Kohlhaas aus einigen hingeworfenen Worten, dass der Graf Kallheim mit dem Hause derer von Tronka verschwägert sei. Kohlhaas, der keine Freude mehr weder an seiner Pferdezucht noch an Haus und Hof, kaum an Weib und Kind hatte, durchharrte in trüber Ahndung der Zukunft den nächsten Mond. Und ganz seiner Erwartung gemäß kam, nach Verlauf dieser Zeit, Herse, dem das Bad einige Linderung verschafft hatte, von Brandenburg zurück, mit einem ein größeres Reskript begleitenden Schreiben des Stadthauptmanns des Inhalts. Es tue ihm leid, dass er nichts in seiner Sache tun könne. Er schicke ihm eine an ihn ergangene Resolution der Staatskanzlei und rate ihm, die Pferde, die er in der Tronkenburg zurückgelassen, wieder abzuführen und die Sache übrigens ruhen zu lassen. Die Resolution lautete: Er sei nach dem Bericht des Tribunals in Dresden ein unnützer Querulant. Der Junker, bei dem er die Pferde zurückgelassen, halte ihm dieselben auf keine Weise zurück. Er möchte nach der Burg schicken und sie holen oder dem Junker wenigstens wissen lassen, wohin er sie ihm senden solle. Die Staatskanzlei aber auf jeden Fall mit solchen Plackereien und Stänkereien verschonen. Kohlhaas, dem es nicht um die Pferde zu tun war, er hätte gleichen Schmerz empfunden, wenn es ein paar Hunde gegolten hätte. Kohlhaas schäumte vor Wut, als er diesen Brief empfing. Er sah, so oft sich ein Geräusch im Hofe hören ließ, mit der widerwärtigsten Erwartung, die seine Brust jemals bewegt hatte, nach dem Torwege, ob die Leute des Jungherrn erscheinen und ihm vielleicht gar mit einer Entschuldigung die Pferde abgehungert und abgehärmt wieder zustellen würden. Der einzige Fall, in welchem seine von der Welt wohlerzogene Seele auf nichts, das ihrem Gefühl völlig entsprach, gefasst war. Er hörte aber in kurzer Zeit schon, durch einen Bekannten, der die Straße gereist war, dass die Gaule auf der Tronkenburg, nach wie vor den übrigen Pferde des Landjunkers gleich, auf dem Felde gebraucht würden. Und mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Zufriedenheit empor, seine eigene Brust nunmehr in Ordnung zu sehen. Er lud einen Amtsmann, seinen Nachbar, zu sich, der längst mit dem Plan umgegangen war, seine Besitzungen durch den Ankauf der ihre Grenze berührenden Grundstücke zu vergrößern, und fragte ihn, nachdem sich derselbe bei ihm niedergelassen, was er für seine Besitzungen im brandenburgischen und im sächsischen Haus und Hof in Pausch und Bogen, es sei nagelfest oder nicht, geben wolle. Lisbeth, sein Weib, erblasste bei diesen Worten. Sie wandte sich und hob ihr Jüngstes auf, das hinter ihr auf dem Boden spielte, Blicke, in welchen sich der Tod malte, bei den roten Wangen des Knaben vorbei, der mit ihren Halsbändern spielte, auf den Rosskamm und ein Papier werfend, das er in der Hand hielt. Der Amtmann fragte, indem er ihn befremdend ansah, was ihn plötzlich auf so sonderbare Gedanken bringe, worauf jener mit so viel Heiterkeit, als er erzwingen konnte, erwiderte, der Gedanke, seinen Meierhof an den Ufern der Havel zu verkaufen, sei nicht allzu neu. Sie hätten beide schon oft über diesen Gegenstand verhandelt. Sein Haus in der Vorstadt in Dresden sei, im Vergleich damit, ein bloßer Anhang, der nicht in Erwägung komme. Und kurz, wenn er ihm seinen Willen tun und beide Grundstücke übernehmen wolle, so sei er bereit, den Kontrakt darüber mit ihm abzuschließen. Er setzte mit einem etwas erzwungenen Scherz hinzu, Kohlhaasenbrück sei ja nicht die Welt, es könne Zwecke geben, in Vergleich mit welchen seinem Hauswesen als ein ordentlicher Vater vorzustehen, untergeordnet und nichtswürdig sei. Und kurz, seine Seele, müsse er ihm sagen, sei auf große Dinge eingestellt, von welchen er vielleicht bald hören werde. Der Amtsmann, durch diese Worte beruhigt, sagte auf eine lustige Art zur Frau, die das Kind einmal über das andere küsste, er werde doch nicht gleich Bezahlung verlangen, legte Hut und Stock, die er zwischen den Knien gehalten hatte, auf den Tisch und nahm das Blatt, das der Rosskamm in der Hand hielt, um es durchzulesen. Kohlhaas, indem er demselben näher rückte, erklärte ihm, dass es ein von ihm aufgesetzter, eventueller, in 4 Wochen verfallener Kaufkontrakt sei, zeigte ihm, dass darin nichts fehle als die Unterschriften und die Einrückung der Summen, sowohl was den Kaufpreis selbst als auch den Reukauf, das heißt die Leistung betreffe, zu der er sich, falls er binnen 4 Wochen zurückträte, verstehen wolle, und forderte ihn noch einmal munter auf, ein Gebot zu tun, indem er ihm versicherte, dass er billig sei und keine großen Umstände machen würde. Die Frau ging in der Stube auf und ab. Ihre Brust flog, dass das Tuch, an welchem der Knabe gezupft hatte, ihr völlig von der Schulter herabzufallen drohte. Der Amtsmann sagte, dass er ja den Wert der Besitzung in Dresden keineswegs beurteilen könne, worauf ihm Kohlhaas Briefe, die bei ihrem Ankauf gewechselt worden waren, hinschiebend, antwortete, dass er sie zu 100 Goldgülden anschlage, obschon daraus hervorging, dass sie ihm fast um die Hälfte mehr gekostet hatte. Der Amtsmann, der den Kaufkontrakt noch einmal überlas und darin auch von seiner Seite auf eine sonderbare Art die Freiheit stipuliert fand, zurückzutreten, sagte, schon halb entschlossen, dass er ja die Gestütpferde, die in seinen Ställen wären, nicht brauchen könne. Doch da Kohlhaas erwiderte, dass er die Pferde auch gar nicht loszuschlagen willens sei und dass er auch einige Waffen, die in der Rüstkammer hingen, für sich behalten wolle, so zögerte jener noch und zögerte und wiederholte endlich ein Gebot, das er ihm vor kurzem schon einmal, halb im Scherz, halb im Ernst, nichts würdig gegen den Wert der Besitzung, auf einem Spaziergang gemacht hatte. Kohlhaas schob ihm Tinte und Feder hin, um zu schreiben. Und da der Amtsmann, der seinen Sinnen nicht traute, ihn noch einmal gefragt hatte, ob es sein Ernst sei, und der Roßkamm ihm ein wenig empfindlich geantwortet hatte, ob er glaube, dass er bloß seinen Scherz mit ihm treibe, so nahm jener zwar mit einem bedenklichen Gesicht die Feder und schrieb. Dagegen durchstrich er den Punkt, in welchem von der Leistung, falls dem Verkäufer der Handel gereuen sollte, die Rede war, verpflichtete sich zu einem Darlehen von 100 Goldgülden auf die Hypothek des Dresdschen Grundstücks, das er auf keine Weise käuflich an sich bringen wollte, und ließ ihm binnen 2 Monaten völlige Freiheit von dem Handel wieder zurückzutreten. Der Roßkamm, von diesem Verfahren gerührt, schüttelte ihm mit vieler Herzlichkeit die Hand, und nachdem sie noch, welches eine Hauptbedingung war, übereingekommen waren, dass des Kaufpreises 1/4 unfehlbar gleich bar und der Rest in 3 Monaten in der Hamburger Bank gezahlt werden sollte, rief jener nach Wein, um sich eines so glücklich abgemachten Geschäftes zu erfreuen. Er sagte einer Magd, die mit den Flaschen hereintrat, Sternbald, der Knecht soll ihm den Fuchs satten, er müsse, gab er an, nach der Hauptstadt reiten, wo er Verrichtungen habe, und gab zu verstehen, dass er in kurzem, wenn er zurückkehre, sich offenherzig über das, was er jetzt noch für sich behalten müsse, auslassen würde. Hierauf, indem er die Gläser einschenkte, fragte er nach den Polen und Türken, die gerade damals miteinander im Streit lagen, verwickelte den Amtsmann in mancherlei politische Konjekturen darüber, trank ihm schlüssig hierauf noch einmal das Gedeihen ihres Geschäfts zu und entließ ihn. Als der Amtmann das Zimmer verlassen hatte, fiel Lisbeth auf Knien vor ihm nieder. »Wenn du mich irgend«, rief sie, »mich und die Kinder, die ich dir geboren habe, in deinem Herzen trägst, wenn wir nicht im Voraus schon, um welcher Ursache willen, weiß ich nicht, verstoßen sind, so sage mir, was diese entsetzlichen Anstalten zu bedeuten haben.« Kolas sagte, »Liebstes Weib, nichts, das dich noch, so wie die Sachen stehen, beunruhigen dürfte. Ich habe eine Resolution erhalten, in welcher man mir sagt, dass meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronka eine nichtsnutzige Stänkerei sei. Und weil hier ein Missverständnis obwalten muss, so habe ich mich entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich bei dem Landesherrn selbst einzureichen. Warum willst du dein Haus verkaufen?« rief sie, indem sie mit einer verstörenden Gebärde aufstand. Der Roßkamm, indem er sie sanft an seine Brust drückte, erwiderte, »Weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch. Ich bin gewiss, dass meine Frau hierin so denkt als ich.« »Woher weißt du«, fragte jene wild, »dass man dich in deinen Rechten nicht schützen wird, wenn du dem Herrn bescheiden, wie es dir zukommt, mit deiner Bittschrift nahst? Woher weißt du, dass sie beiseite geworfen oder mit Verweigerung, dich zu hören, beantwortet werden wird?« »Wohlan«, antwortete Kolas, »wenn meine Furcht hierin unbegründet ist, so ist auch mein Haus noch nicht verkauft. Der Herr selbst, weiß ich, ist gerecht, und wenn es mir nur gelingt, durch die, die ihn umringen, bis an seine Person zu kommen, so zweifle ich nicht, ich verschaffe mir Recht und kehre fröhlich, noch ehe die Woche verstreicht, zu dir und meinen alten Geschäften zurück. Möchte ich alsdann noch, setzte er hinzu, indem er sie küsste, bis an das Ende meines Lebens bei dir verharren. Doch ratsam ist es, fuhr er fort, dass ich mich auf jeden Fall gefasst mache. Und daher wünschte ich, dass du dich auf einige Zeit, wenn es sein kann, entferntest und mit den Kindern zu deiner Muhme nach Schwerin gingst, die du überdies längst hast besuchen wollen. »Wie?« rief die Hausfrau. »Ich soll nach Schwerin gehen, über die Grenze mit den Kindern zu meiner Muhme nach Schwerin?« Und das Entsetzen erstickte ihr die Sprache. »Allerdings«, antwortete Kolas, »und das, wenn es sein kann, gleich, damit ich in den Schritten, die ich für meine Sache tun will, durch keine Rücksichten gestört werde.« »Oh, ich verstehe dich«, rief sie, »du brauchst jetzt nichts mehr als Waffen und Pferde, alles andere kann nehmen, wer will.« Und damit wandte sie sich, warf sich auf einen Sessel nieder und weinte. Kolas sagte betroffen, »Liebste Lisbeth, was machst du? Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gütern gesegnet. Soll ich heute zum ersten Mal wünschen, dass es anders wäre?« Er setzte sich zu ihr, die ihm bei diesen Worten errötend um den Hals gefallen war, freundlich nieder. »Sag mir an«, sprach er, indem er ihr die Locken von der Stirn strich, »was soll ich tun? Soll ich meine Sache aufgeben? Soll ich nach der Tronkenburg gehen und den Ritter bitten, dass er mir die Pferde wiedergebe, mich aufschwingen und sie dir herreiten?« Lisbeth wagte nicht, »ja, ja, ja« zu sagen. Sie schüttelte weinend mit dem Kopf. Sie drückte ihn heftig an sich und überdeckte ihn mit heißen Küssen. »Nun also«, rief Kolas, »wenn du fühlst, dass mir, was ich mein Gewerbe forttreiben soll, recht werden muss, so gönne mir auch die Freiheit, die mir nötig ist, es mir zu verschaffen.« Und damit stand er auf und sagte dem Knecht, der ihm meldete, dass der Fuchs gesattelt stünde, morgen müssen auch die Braunen eingeschirrt werden, um seine Frau nach Schwerin zu führen. Lisbeth sagte, sie habe einen Einfall. Sie erhob sich, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte ihn, der sich an einem Pult niedergesetzt hatte, ob er ihr die Bittschrift geben und sie statt seiner nach Berlin gehen lassen wolle, um sie ihm den Landesherrn zu überreichen. Kohlhaas, von dieser Wendung um mehr als einer Ursache willen gerührt, zog sie auf seinen Schoß nieder und sprach, »Liebste Frau, das ist nicht wohl möglich. Der Landesherr ist vielfach umringt. Mancherlei Verdreißlichkeiten ist er ausgesetzt, der ihm naht.« Lisbeth versetzte, dass es in 1000 Fällen einer Frau leichter sei, als einem Mann ihm zu nahen. »Gib mir die Bittschrift«, wiederholte sie, »und wenn du weiter nichts willst, als sie in seinen Händen wissen, so verbürge ich mich dafür. Er soll sie bekommen.« Kohlhaas, der von ihrem Mut sowohl als ihrer Klugheit mancherlei Proben hatte, fragte, wie sie es denn anstellen zu gedenke, worauf sie, indem sie verschämt vor sich niedersah, erwiderte, dass der Kastellan des kurfürstlichen Schlosses in früheren Zeiten, da er zu Schwerin in Diensten gestanden, um sie geworben habe, dass derselbe zwar jetzt verheiratet sei und mehrere Kinder habe, dass sie aber immer noch nicht ganz vergessen wäre. Und kurz, dass er es ihr nur überlassen möchte, aus diesem und manch anderen Umstand, der zu beschreiben zu weitläufig wäre, Vorteil zu ziehen. Kohlhaas küsste sie mit vieler Freude, sagte, dass er ihren Vorschlag annehmen würde, belehrte sie, dass es weiter nichts bedürfe als einer Wohnung bei der Frau derselben, um den Landesherrn im Schlosse selbst anzutreten, gab ihr die Bittschrift, ließ die Braunen anspannen und schickte sie mit Sternbald, einem treuen Knecht, wohl eingepackt, ab.